Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Das Tagebuch der Anne Frank ist weltberühmt. Was das jüdische Mädchen in ihrem Versteck in Amsterdam schrieb, wurde in mehr als 70 Sprachen übersetzt, immer wieder neu aufgelegt, auch ganz aktuell. Heute wäre Anne Frank 90 Jahre alt geworden und wir wollen in dieser Stunde erfahren, was ihre Tagebücher bis heute so faszinierend macht.
Mittwoch, 29. März 1944. Liebe Kitty, gestern Abend sprach Minister Bolkestein auf Radio Oranje darüber, dass nach dem Krieg Tagebücher und Briefe aus diesem Krieg zusammengetragen werden sollen. Natürlich bestürmten mich alle sofort wegen meines Tagebuchs. Stell dir mal vor, wie interessant es wäre, wenn ich einen Roman über das Hinterhaus herausbringen würde. Allein vom Titel her würden die Leute denken, es sei ein Detektivroman. Aber jetzt im Ernst, es muss ungefähr 10 Jahre nach dem Krieg schon komisch wirken, wenn wir erzählen, wie wir als Juden hier gelebt, gegessen und geredet haben. Auch wenn ich dir viel von uns erzähle, weißt du nur ein ganz kleines bisschen von unserem Leben.
Das schrieb Anne Frank am 29. März 1944. Der Eintrag steht ganz am Ende des jetzt erschienenen Buchs Liebe Kitty, einer von Anne Frank selbst überarbeiteten Fassung ihres Tagebuchs. Es ist jetzt in 2 verschiedenen Ausgaben herausgekommen. Zum einen beim klassischen deutschen Verlag von Anne Franks Texten, dem Fischer Verlag in Frankfurt. Da wollen wir auch noch mit dem Cheflektor Alexander Rösler sprechen. Und bei mir im Studio ist jetzt Joachim von Zeppelin. Er ist Herausgeber einer Neuausgabe im Sezessionsverlag. Da heißt das Buch auch tatsächlich Liebe Kitty. Erstmal herzlich willkommen, Herr von Zeppelin.
Hallo, guten Morgen.
Was war denn die Idee, jetzt diese Ausgabe zu machen, die ja doch sich deutlich unterscheidet von der, die wir alle so in der Schule oder als Jugendliche gelesen haben?
Ja, dazu muss man eigentlich in die Editionsgeschichte zurückgehen, denn dieses Tagebuch, wie wir es heute kennen, ist eigentlich eine Mischung aus 2 verschiedenen Versionen, die Anne Frank geschrieben hat. Sie hat zum 13. Geburtstag ein leeres Tagebuch bekommen und das dann eben spontan gefüllt jeden Tag oder fast jeden Tag und hat dann nach diesem Aufruf, den wir eben gehört haben, beschlossen, diese Fassung noch einmal zu überarbeiten. Und da spricht dann trotz dieser vielleicht nur 1,5, 2 Jahre, ein deutlich reiferes und literarisch versierteres Mädchen zu uns in dieser Fassung. Und das war die Idee dieser Ausgabe, dass wir sagen, einmal alleine diese Fassung, die Anne Frank auch selbst für eine Veröffentlichung vorbereitet hat, dafür gibt es jedenfalls viele Indizien, was für die erste Version des Tagebuchs so ja nicht stimmt. Und diese Mischung, die wir bisher kennen, die ursprünglich vom Vater Otto Frank stammt, das ist eben ein Amalgam aus der ersten und aus der zweiten Version des Tagebuchs.
Und in diesem Buch, was Sie jetzt herausgegeben haben, lernt man Sie ja auch quasi als angehende Schriftstellerin richtig kennen.
Absolut. Es ist wirklich beeindruckend, wie ein 14-jähriges, anfangs jedenfalls 14-jähriges Mädchen oder ein 15-jähriges Mädchen so eine versierte Schreibe hat, so genau beobachten kann, so selbstkritisch mit sich umgeht und das so gut in Worte fassen kann. Das ist die Idee dieser Publikation, dass wir das einmal isoliert zeigen wollten.
Können Sie sich eigentlich noch erinnern, wann Sie zum ersten Mal Anne Franks Tagebuch gelesen haben?
In der Schule, wie wahrscheinlich die meisten. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber wahrscheinlich auch 14, 15, 16 so in der Gegend.
Es gibt ja Anne Franks Geschichte in allen möglichen, auch populären Formen, auch als Musical, als Graphic Novel, die natürlich nicht zuletzt auch jüngere Leute ganz direkt ansprechen soll. Und deshalb ist Caroline Born für uns losgegangen und hat sich mal unter Jugendlichen in Berlin umgehört, was sie eigentlich mit Anne Frank heute verbinden.
Ich hätte sie auch wirklich sehr, sehr gerne mal getroffen und mich mit ihr unterhalten und vielleicht mich auch mit ihr befreundet. Und dann wären wir vielleicht ganz gute Freunde geworden.
Antonia ist 12 Jahre alt und kommt aus Friedenau.
Ja, ich hätte sie erst gefragt, wie sie das so wirklich findet, dass sie dort mit so vielen Leuten auf so engen Raum eingepfercht ist.
Das Tagebuch der Anne Frank hat sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen. Allerdings nicht in der klassischen Form, sondern als Graphic Novel.
Also es ist fast wie ein Comic. Es gibt auch Sprechblasen und es ist auch sehr genau gezeichnet. Es gibt häufig so 2 Seiten meistens, so eine Doppelseite, wo Ausschnitte aus ihrem Tagebuch drauf sind. Es wurde halt für Kinder so gemacht, dass es auch sehr interessant ist, nicht so, also ich sag mal, langweilig wie ein normales Buch, weil da gibt es auch viele schöne Bilder.
Die Graphic Novel hat sie ihrer Freundin Sophie ausgeliehen, die auch 12 Jahre alt ist. Auch die konnte sich gut mit Anne Frank identifizieren.
Wenn meine Schwester zu Hause irgendwie Stress mit mir hat, dann geht sie meistens zu meinen Eltern und dann sagen sie halt, ja, du bist doch die Große, du musst freundlich zu deiner Schwester sein. Und dann ist man halt manchmal so ein bisschen traurig, weil er niemand verstehen kann. Und dann braucht man jemanden, mit dem man reden kann.
Am 13. Geburtstag kriegt sie halt ein Tagebuch und dann beschreibt sie, wie sie sich darüber freuen und dann auch so merkt, dass das jetzt vielleicht ihre einzige Freundin, also ihre einzige richtige Freundin sein könnte.
Ihr Tagebuch hat ja auch verschiedene Spitznamen bekommen. In der Zeit, in der sie es geschrieben hat, war sozusagen ihr Gesprächspartner in der Situation, in der sie sich da befand, vor allem in der Zeit des Verstecks.
Karl aus Charlottenburg ist 18 Jahre alt und begleitet im Anne-Frank-Zentrum Jugendgruppen durch die Ausstellung. Er hat sich deswegen intensiv mit dem Tagebuch beschäftigt, genau wie der ein Jahr jüngere Gunnar aus Berlin-Mitte. Auch für ihn spielt Anne Franks Einsamkeit eine wichtige Rolle.
Generell hatte sie ja doch keine anderen Möglichkeiten, sich jemandem anzuvertrauen, außer ihrer Schwester oder ihrem Vater beispielsweise, wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt Themen besprechen wollte. Das war mit Gleichaltrigen ja zu der Zeit gar nicht möglich, als sie sich versteckt haben. Deswegen war das Tagebuch sozusagen ihr einziger Freund, dem sie sich dann anvertraut hat.
Das, was ich mir am besten merken kann, es ist tatsächlich, was mit ihrer Mutter zu tun hat. Diese ja, was aus dem Tagebuch hervorging, sie waren nicht wirklich grün miteinander. Da gibt es eben einen Ausschnitt, wo sie ihre Mutter als Vorbild bezeichnet, aber als solches, wie sie es niemals machen will. Und das ist im Prinzip einer meiner Lieblingsauszüge aus dem Originaltagebuch sozusagen, weil man sich da, egal welches Alter, man wiederfindet mit den Konflikten, die man so mit seinen Eltern hat.
Sie hat halt auch nachts ziemlich viel Angst und ist oft zu ihrem Vater ins Bett gegangen. Der Vater war einer der einzigen, die sie verstehen konnten und mit dem sie sich überhaupt so unterhalten konnte. Mit ihrer Schwester und ihrer Mutter hat sie sich nicht so richtig verstanden. Und sie wurde also richtig oft mit ihrer Schwester verglichen.
Auch das Versteck, das muss man sich mal vor Augen führen, wie klein das eigentlich letztendlich war, für 8 Personen dort zu leben, auf so einem engsten Raum.
In der Zeit im Versteck teilt sie sich ja ein Zimmer mit Fritz Pfeffer, das sind vielleicht 8 Quadratmeter so. 2 Betten, ein Schreibtisch, ein Fenster, Ende.
Die Vorstellung vom Verstecktsein und Annes Einsamkeit macht die Jugendlichen betroffen. Gunnar war ungefähr so alt wie Anne Frank, als er ihr Tagebuch in der Schule gelesen hat.
Erstmal so, die Perspektive hat mich beeindruckt, die sie hatte, weil sie war halt auch 13, 14 Jahre alt und war schon so reflektiert über die Gesellschaft, über die Probleme und auch über die zwischenmenschlichen Beziehungen, die es so gibt, als sie da im Versteck gelebt haben. Und ich glaube, das hat mich noch danach ziemlich beeindruckt.
Ich finde, sie schreibt halt auch sehr schön, so wie ich vielleicht auch ein Tagebuch schreiben würde. Und irgendwie, finde ich, kann man sich sehr gut in sie reindenken und sie verstehen, wenn man auch so häufig das Gleiche fühlt oder die gleichen Situationen hat.
Den Jugendlichen geht das Tagebuch besonders nah, weil es eine gleichaltrige Person geschrieben hat. Dadurch teilen sie bestimmte Erfahrungen wie Konflikte in der Familie. Auch heute noch können sie die Gedanken der Erzählerin gut nachvollziehen, 90 Jahre nachdem Anne Frank geboren wurde.
Caroline Born hat mit Jugendlichen in Berlin über ihr Verhältnis zu Anne Frank gesprochen. Herr von Zeppelin, ist das genau das, was die jungen Leute packt, dass sie da auch eben über diese ganzen Pubertätskonflikte, über das Gewörtel mit der Mutter schreibt?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Zugang, der für Jugendliche in dem Alter ganz wichtig ist, weil das spiegelt sich einfach ihre eigene Lebenserfahrung so intensiv drin. Und Anne Frank beschreibt das so anschaulich, so nachvollziehbar, was sie an Konflikten erleben mit sich selbst, mit ihrem Körper, mit den Eltern. Und das ist, glaube ich, ein Zugang, der ihr einfach zeigt, ist ein ganz normales Mädchen, auch ein ganz normales Mädchen.
Und das ist vielleicht eher das, was das auch so zeitlos macht und durch die Jahrzehnte trägt. Und diese extreme Situation, von der Anne Frank erzählt, die kommt quasi noch so dazu, nicht?
Ich glaube, das ist wirklich ein Grund, warum es heute zu uns spricht, noch dieses Tagebuch auch. Dass das eine nachvollziehbare Erfahrung ist, durch die jeder mehr oder weniger gegangen ist, jedenfalls wenn es um diesen Teil der Erfahrung geht, natürlich der andere Teil nicht, aber diese Auseinandersetzung mit der eigenen Entwicklung, das ist etwas, was wir alle erlebt haben.
Eine Freundin und Nachbarin der Familie Frank war Loreen Nussbaum. Sie kam am 3. August 1927 als Hannelore Klein in Frankfurt zur Welt, floh 1936 mit ihren Eltern nach Amsterdam und wohnte dort im selben Viertel wie die Franks. Nach dem Krieg heiratete sie ihren Jugendfreund Rudi Nussbaum und lebt seit den 50er Jahren in den USA, wo sie viele Jahre an der Portland State University deutsche Sprache und Literatur unterrichtete. Da Loreen Nussbaum in Seattle lebt, haben wir wegen der Zeitverschiebung gestern Abend miteinander telefoniert. Guten Tag, Frau Nussbaum.
Guten Tag.
Sie haben ein sehr schönes Nachwort jetzt zur Ausgabe Liebe Kitty geschrieben. Ist das jetzt die Buchausgabe, die Sie sich schon lange gewünscht haben?
Genau, ja. Ich habe mich seit den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, mit Annes Tagebuch beschäftigt und fand es immer ein Unrecht ihr gegenüber, dass man einfach so frei gewählt hat aus ihren zwei Versionen. Ich fand, man ist dem Autor oder der Autorin schuldig, dass die letzte Version publiziert wird.
Sie sind ja mit Ihrer Familie von Frankfurt aus nach Amsterdam geflohen damals und haben dort dann Anne Frank und ihre Familie kennengelernt. Was hatten Sie für einen Eindruck? Was war sie für ein Mädchen?
Meine Eltern kannten ja die Franks. Anne war 2 Jahre jünger als ich und sehr lebhaft und sehr klug und sehr intelligent. Und das war so mein Eindruck. Ich habe mich nicht danach gedrängt, sie mir zur Freundin zu machen. Sie war einfach 2 Jahre jünger und das hat mich nicht so schrecklich interessiert.
Aber Sie hatten schon Umgang miteinander und haben sich getroffen über die Familie.
Wir haben sie getroffen, ja. Wir hatten vor allen Dingen dann, als wir als Juden ausgegrenzt wurden in Amsterdam, wir haben uns zusammengetan und es wurde Kammermusik getrieben und es wurde Theaterstücke gelesen. Und da kam mir die Idee, damals als 14-Jährige, wir könnten doch als Kinder ein deutsches jüdisches Theaterstück aufführen. Ein Stück, das wir schon in Frankfurt damals im 3. Schuljahr eingeprobt hatten. Und das haben wir dann getan bei uns im Haus. Und da kam Anne regelmäßig zu den Proben. Und da habe ich sie natürlich auch regelmäßig gesehen.
Wussten Sie denn damals, dass sie ein Tagebuch schreibt?
Nein, Anne hat das absolut nicht in der Welt herumposaunt. Ihre nächsten Freundinnen, die also mit ihr zur Schule gingen, die wussten, dass sie Tagebuch schrieb. Aber sie hat es immer für sich behalten und es nie mit anderen Leuten irgendwie geteilt. Das war ihre Privatsache. Viele von uns haben zeitweise Tagebuch geschrieben, ich auch, aber nicht so konsequent und bestimmt nicht so gut.
Aber Sie hatten nach dem Krieg Kontakt zu Anne Franks Vater Otto Frank, der war ja auch Ihr Trauzeuge. Wussten Sie da gleich, was er mit den Texten vorhat? Hat er das erzählt?
Nein, Otto Frank war der Einzige, der zurückkam und ich erinnere mich besonders daran, wie er und mein späterer Mann zusammen auch zum Bahnhof gegangen sind, jeden Tag, um zu sehen, ob nicht vielleicht doch die Frank-Mädels und die Mutter meines Mannes doch zu den Überlebenden gehören würden. Und das war ihm sehr dramatisch und also da habe ich Otto Frank sehr oft gesehen und dann kam er auch zu meinen Eltern mit einem Konvolut unter den Arm und hat sie um ihre Meinung gebeten, ob er das waren also die Schriften von der Anne, ob er die publizieren sollte. Und meine Eltern haben sehr ihm zugeredet, andere Leute auch. Und da hat sie sich also zu entschlossen. Es war schwer, einen Verlag zu finden, aber schließlich hat Bert Backer hat das dann publiziert. Ja, das war im selben Jahr, in dem mein Mann und ich geheiratet haben und er war dann unser Trauzeuge.
Und wie war Ihr Eindruck, als Sie das Tagebuch zum ersten Mal gelesen haben?
Und mein Eindruck war ganz anders als von den meisten anderen Leuten. Denn was die andere da erzählt hat über das Untertauchen, im Versteck zu leben, das wusste ich ja alles. Das hatte ich ja alles hautnah miterlebt. Was mich interessiert hat von Anfang an, ist erstens einmal, dass wir hier einen jungen Menschen haben, von dem wir einen Gesichtswinkel bekommen, den man von älteren Leuten nicht bekommt. Das war das eine. Und das andere, dass sie so vorzüglich schrieb. Das waren die beiden Gesichtspunkte, die mich von Anfang an fasziniert haben.
Was unterscheidet für Sie denn die beiden Textausgaben?
Die beiden Texte unterscheiden sich sehr. Wenn Sie noch eine Ausgabe irgendwo haben von dem gängigen Tagebuch, das der Otto Frank publiziert hat, fangen Sie mal beim Anfang an und da sehen Sie, dass sie ganz kindlich eben schreibt. Nicht kindisch, aber kindlich schreibt sie über den Geburtstag. Sie konnte es nicht abwarten, bis sie ihren Geburtstag nicht sehen konnte. Und dann ist sie runtergegangen und also lauter Details, die nicht interessant sind. Und dann 2 Seiten später kommt diese fabelhafte Einleitung, die sie 2 Jahre später geschrieben hat, wo sie dann schreibt, also wer wird sich dafür interessieren, was ein junger Mensch wie ich da der Welt erzählen wird und so weiter. Eine sehr gekonnte, sehr gut ausgedachte literarische Einleitung. Das hängt so deutlich, dass jeder, der etwas von Literatur versteht, der sieht das unmittelbar.
Denken Sie, dass sie schon so eine angehende Schriftstellerin war? Das steckte das in ihr?
Oh, absolut. Absolut. Kein Zweifel, dass sie eine Schriftstellerin in der Knospe war, sozusagen. Erstens einmal hat sie sehr viel gelesen, sehr kritisch gelesen, sehr bewusst gelesen. Das merkt man an ihren Aufzeichnungen im Tagebuch. Und wenn sie also die A-Version, die ursprüngliche, spontane Version oder Fassung, vergleichen mit der B-Fassung, die Überarbeitung ist, dann ist es ganz erstaunlich, wie sie den Text umgearbeitet hat. Das sind zwei wirklich verschiedene Konzepte.
In unserer Sendung hört man auch Kinder, die wir gefragt haben, was sie heute an Anne Frank noch fasziniert. Und die finden das ganz toll und sind ganz berührt davon. Was denken Sie, warum dieser Text auch heute noch junge Menschen anspricht?
Das ist größtenteils deswegen, weil wir ja kaum Texte zu lesen bekommen, die von jungen Menschen geschrieben sind. Es gibt natürlich deren sehr viele. Es gibt viel mehr Tagebücher als das von der Anne Frank. Und manche sind sehr gut geschrieben, andere sind weniger gut geschrieben, aber es gibt viele. Nur hat eben das Tagebuch von der Anne Frank von Anfang an in der Öffentlichkeit Eindruck gemacht. Einmal, weil Herr Frank das sehr klug auf den Markt gebracht hat und andererseits, weil der Name Anne Frank ein ansprechender Name ist. Das könnte ein Nachbarkind von heute sein. Das ist kein komplizierter, irgendwie polnischer oder weiß ich was für ein Name, den man nicht aussprechen kann, sondern ein ganz einfacher Name, Anne Frank. Es kann nicht leichter sein. Die Leute können sich mit diesem Mädchen identifizieren.
Und denken Sie, das wird auch in Zukunft so bleiben?
Vorläufig bestimmt. Also wenn man die Anzahl von Besuchern im Anne-Frank-Haus in Amsterdam sieht, die da stundenlang Schlange stehen, um einen Blick in das Haus werfen zu können, das wird noch lange Zeit andauern. Das glaube ich ganz bestimmt.
Loreen Nussbaum, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute nach Seattle.
Gern geschehen.
Zum 90. Geburtstag von Anne Frank sind Neuausgaben ihrer Werke erschienen beim klassischen Herausgeber, dem Fischer Verlag, für den Alexander Rösler uns jetzt auch aus Frankfurt zugeschaltet ist. Hallo Herr Rösler, herzlich willkommen in unserer Runde hier.
Hallo aus Frankfurt.
Warum war das denn jetzt eigentlich nötig, nochmal eine Neuausgabe zu machen? Was gibt es da aus Ihrer Editorensicht Neues über Anne Frank, was noch nicht erforscht war?
Also eigentlich gibt es nichts Neues und auch die Ausgabe jetzt im Sezessionsverlag ist ja nichts Neues. Die gibt es seit 1986. Da war die halt versteckt in einer Gesamtausgabe, wo die verschiedenen Versionen, insgesamt gibt es 4, und das jetzt ist die Version B, also die von Anne Frank bearbeitete Version, die dann als Roman oder als Zeugnis für diese Zeit veröffentlicht werden sollte nach dem Krieg. Die war in dieser Edition von 86 versteckt. Die ist dann in der Edition von jetzt 2013, den gesammelten Werken, auch als fortlaufender Text zu haben gewesen. Die ist jetzt quasi da herausgenommen worden. Sie können, im Grunde genommen kann man das sehen wie eine Single-Auskopplung. Ja, das gibt es jetzt auch einzeln. Aber das war bekannt, das ist jetzt auch nichts Überraschendes. Und wir freuen uns über das Interesse an Anne Frank und an den unterschiedlichen Fassungen. Aber Sensation ist da jetzt gar nichts.
Aber wenn Sie jetzt in Ihrem Band, der beim Fischer Verlag erschienen ist, hat man ja beide Fassungen direkt hintereinander. Wenn Sie das so anschauen, was beeindruckt Sie denn daran am meisten?
Ich finde ja, man sollte diese Fassung gar nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube ja, dass die Stärke der Stimme von Anne Frank darin eigentlich aus dieser Überblendung dieser beiden, dieser Fassung entsteht. Also dieser unmittelbaren, niedergeschriebenen, reinen Tagebuchfassung und im Kontrast natürlich zu der Bearbeitung für eine spätere Publikation. Und in dieser Standardausgabe, die ja in über 100 Ländern und über 70 Sprachen die Fassung ist, in der die Welt das Anne-Frank-Tagebuch kennt. In dieser Überblendung dieser beiden Fassungen kommen halt beide Stärken zur Geltung. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
Wir können uns ja noch mal einen kurzen Ausschnitt anhören aus dem Tagebuch.
Sonntag, 27. September 1942. Liebe Kitty, Streit mit Mutter gehabt zum zigsten Mal in letzter Zeit. Es läuft zwischen uns leider nicht besonders gut. Auch mit Margot komme ich nicht gut aus. Obwohl es in unserer Familie nie zu so einem Ausbruch kommt wie oben, ist es für mich keineswegs immer angenehm. Margots und Mutters Wesen sind mir so fremd. Ich verstehe meine Freundinnen besser als meine eigene Mutter. Wirklich schade.
schrieb Anne Frank in ihrem Tagebuch. Und das war ja auch was, was die Jugendlichen vorhin in dem Beitrag, den wir gehört haben, gesagt haben. Sie schreibt also über Dinge, die sie selbst aus ihrem Alltag kennen. Waren das denn auch so Stellen, wo sie eben kritisch über die Mutter oder über die Familie schreibt, die Otto Frank rausgenommen hatte?
Ja, also sicher, Otto Frank, man muss sich das ja auch klar machen, nach 45, er hat dieses Konvolut, er will irgendwie was damit machen und die Zeiten waren natürlich ja, andere als heute. Und schon der erste Verlag in Amsterdam hat rumgekürzt, diese Stellen, die im Grunde genommen für die Entwicklung der Sexualität stehen, die sollten raus, die hat auch Otto Frank rausgenommen. Er hat natürlich die Stellen über die Mutter, das war ihm auch nicht angenehm. Die hat er dann auch, nicht gänzlich, aber doch rausgenommen. Und übrigens wurde immer rumgekürzt und bearbeitet. Also auch die erste deutsche Übersetzung 1950 im Lambert-Schneider Verlag war eine, wo auf Betreiben des deutschen Verlages jetzt so Stellen wegfallen sollten, wo die Deutschen schlecht wegkommen, was man sich ja gar nicht wundern kann. Ja, aber auch da spielt natürlich das Zeitklima eine Rolle. Und das ist dann auch irgendwann erkannt worden. Diese Version C, das ist die Version, die Otto Frank aus Version A und B kompiliert hat, die ist auch nicht mehr lieferbar, weil man irgendwann gesagt hat, okay, wir machen das ganz neu. Und was jetzt, um es nochmal aufzuschlüsseln, unter Version D läuft, ist genau diese für die ganze Welt verbindliche Ausgabe, wo A und B zusammengeführt worden sind. Also der runtergeschriebene Tagebuchteil und die Bearbeitung für eine Publikation nach dem Krieg. Die sind in der Standardausgabe quasi zusammengeführt. Da fallen sicher Teile weg, das müsste man im Einzelnen rekonstruieren. Aber die bringt eigentlich jetzt aus meiner Perspektive beide Gesichtspunkte schön zusammen. Und das ist das sozusagen, das ist die Stimme von Anne Frank.
Es ist ja so, dass, wir haben es auch bei Loreen Nussbaum eben gehört, ja auch andere Menschen Tagebuch natürlich in dieser Zeit geschrieben haben, auch junge Leute. Was denken Sie, warum gerade dieses Tagebuch so überhaupt so berühmt geworden ist und auch eben bis heute die Leute so fasziniert?
Also es ist ja einfach, ist sie eine absolut begabte Schriftstellerin, ein hellwaches Kind, was also die eigene Entwicklung und so sehr gut und treffend beschreiben kann. Andererseits kommt natürlich in dieser wahnsinnigen Situation, in dieser Abgeschiedenheit, dass man kein Geräusch von sich geben darf und die Enge mit diesen Leuten, und das ist ja seine Todesangst, ja, oder das ist ja eine Extremsituation, und interessanterweise glaube ich, dass gerade diese Extremsituation zu so einer Schärfung führt und auch jetzt diese Teile, die mit der Pubertät und dem Erwachsenenwerden und der eigenen Rolle in der Gruppe irgendwie sich behandeln oder Probleme mit der Mutter oder den Eltern, dass die in dieser Situation nochmal verdichtet und verschärft werden. Und dann mit diesem tollen Talent, das Anne Frank hatte, wird daraus wirklich etwas zeitlos. Und ich glaube tatsächlich, wie die Schüler gesagt haben, das kann man heute noch lesen und muss man heute lesen, weil einem jetzt mal abgesehen von dieser Zeitfrage, zeitgeschichtlichen Frage so ist da etwas Menschliches eingefangen worden und meisterhaft ausgedruckt worden, was absolut überzeugend ist und zu den Menschen spricht und auch weiterhin zu ihnen sprechen wird.
Und diese Enge, die kann man ja auch tatsächlich im Anne-Frank-Haus noch spüren. Das besuchen wir gleich mal. Da waren Sie sicher auch schon drin. Herr von Zeppelin, Sie auch?
Sicher, ja.
Und Herr Rösler?
Ja.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Das Haus, in dem Anne Frank und ihre Familie sich versteckte, zieht Menschen aus der ganzen Welt an. 1,2 Millionen Besucher hat es in Amsterdam pro Jahr dort. Und Kerstin Schweighöfer hat sich für uns dort umgehört.
In Amsterdam ist sie schon mal gewesen. Aber das Anne-Frank-Haus an der Prinzengracht hat Sunema, eine 26 Jahre alte Touristin aus Indien, gerade zum ersten Mal besucht.
Second time in Amsterdam, first time in the museum.
Und auch sie verlässt es nicht, ohne sich vorher in das Gästebuch einzutragen, das aufgeschlagen am Ausgang für die Besucher bereit liegt.
Thank you for making it.
Ich habe mich dafür bedankt, dass dieser Ort als Museum aufgesucht werden kann. Ich fand es unheimlich, in diesen Räumen zu sein, wo sich Anne mit ihrer Familie versteckt hatte. Es hat mir Angst eingejagt. Das darf nie wieder passieren. Es ist gegen 4 Uhr nachmittags. Erst um 22 Uhr wird das Museum schließen. Aber schon jetzt haben die Besucher an diesem Tag im Gästebuch mehr als 15 Seiten vollgeschrieben. Es gibt diese Bücher seit der Eröffnung des Anne-Frank-Hauses im Mai 1960. Sie werden im Depot aufbewahrt. Wie viele es insgesamt sind, Museumsmitarbeiterin Annemarie Becker weiß es nicht.
Gemiddeld haben wir so 2 à 3 Gästebücher per Maand.
Pro Monat werden 2 bis 3 Bücher vollgeschrieben. Das geht schnell, denn jeden Tag kommen bis zu 4000 Besucher. Die meisten hinterlassen nur ihren Namen mit Datum. Aber viele andere sind so gerührt, dass sie eine Widmung schreiben, um auszudrücken, wie dankbar sie darüber sind, dass sie in Freiheit leben dürfen. Und wie wichtig es nach wie vor ist, Diskriminierung und Antisemitismus zu bekämpfen. Sie tun es in ihrer Muttersprache, auf Hebräisch, Deutsch, Französisch, auf Spanisch, Portugiesisch, Englisch oder Niederländisch.
In Deutsch, in Franz, in Portugies, in Englisch, in Nederlands.
So wie diese Familie aus Neuseeland.
Danke für diese zutiefst bewegende Erfahrung. Mögen wir diesen Horror niemals wiedererleben.
Im Museum herrscht trotz der Besuchermassen andächtige Stille. Die Menschen wagen es nur zu flüstern und lauschen der Stimme in ihren Kopfhörern.
Die Deutschen zogen mit ihren Armeen ein.
Anne, so erfahren sie, war 4 Jahre alt, als ihre Familie 1933 von Frankfurt nach Amsterdam umzog. 7 Jahre später, als deutsche Truppen die Niederlande besetzen, holt der Nazi-Terror sie ein. Im Juli 1942 taucht die Familie unter. Vater Otto hat das Versteck Monate zuvor vorbereitet. Im Hinterhaus seiner Firma an der Prinzengracht. Die Verbindungstür ist als Bücherregal getarnt. Dahinter führt eine steile Treppe nach oben in eine kleine Wohnung. 25 Monate lang lebte Anne hier mit ihren Eltern, ihrer Schwester und 4 weiteren Untergetauchten. Zusammengepfercht auf 50 Quadratmeter, ohne frische Luft, ohne Tageslicht, die Fenster abgeschottet.
Nie hätten wir gedacht, dass dieses Museum eine solche Wirkung auf uns haben würde. Wir kannten die Geschichte, wir kannten das Tagebuch. Aber hier zu sein und alles mit eigenen Augen zu sehen, das übertraf unsere Vorstellungskraft. Danke, dass ihr diese Erinnerung nicht verblassen lasst. Ein Familienvater aus New York.
Die Besichtigung führt auch durch die Büroräume im Hauptgebäude, wo die 4 Angestellten von Otto Frank ihr Leben aufs Spiel setzten, um die Untergetauchten mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Und durch die Lagerräume, in die sich Anne am Wochenende und abends nach Geschäftsschluss wagte, auf der Suche nach ein bisschen Freiheit. Dort entdeckte sie die Fallen, die ein misstrauisch gewordener Lagerarbeiter den Untergetauchten stellte. Er streute Sand auf den Boden in der Hoffnung, am nächsten Morgen darin Fußspuren zu entdecken.
Der Besuch im Anne-Frank-Haus hat uns wieder einmal vor Augen geführt, wie herrlich es ist, in Freiheit leben zu können und zu dürfen. Ein Ehepaar aus den Niederlanden.
Am 4. August 1944 erhält die deutsche Polizei einen anonymen Telefonanruf. Wer die Untergetauchten verraten hat, konnte nie geklärt werden. Über das Durchgangslager Westerbork landet Anne in Auschwitz und dann in Bergen-Belsen, wo sie im März 1945 an Typhus stirbt. Ihr Vater Otto kehrt als einziger Überlebender der Familie nach Amsterdam zurück. Eine ehemalige Angestellte überreicht ihm die Tagebücher, die Anne im Versteck zurückgelassen hat.
Oh ja, ich will nicht umsonst gelebt haben wie die meisten Menschen. Ich will den Menschen, die um mich herum leben und mich doch nicht kennen, Freude und Nutzen bringen. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod. 5. April 1944.
Schrieb Anne Frank in ihr Tagebuch. Kerstin Schweighöfer war dort, wo das jüdische Mädchen ihr Tagebuch geschrieben hat, im heutigen Anne-Frank-Haus in Amsterdam. Alexander Rösler ist uns noch aus Frankfurt zugeschaltet und Joachim von Zeppelin sitzt hier netterweise noch bei mir mit im Studio. Wir haben ja gerade diesen Rundgang durch das Anne-Frank-Haus mitgemacht. Da kommen Menschen aus der ganzen Welt hin. Das ist ein bewegender Ort. Aber es gibt ja auch andere Versuche, Anne Franks Geschichte zu erzählen. Etwa ein Musical, über das heftig diskutiert wurde. Man könnte sich, haben wir in der Redaktion so überlegt, die schlimmste Merchandising-Ideen vorstellen. Inwiefern ist denn Anne Frank auch schon zu so einer Art Marke geworden, mit der sich natürlich auch Geld verdienen lässt?
Also ich glaube, dass das auf jeden Fall eine ganz große Gefahr ist, dass diese Ikone völlig überhöht wird, dass es zu einer Art Popstar-Figur wird, die nicht mehr wirklich analysiert wird, die nicht mehr wirklich verstanden wird, sondern die einfach nur noch für sich existiert und nur noch so dasteht. Und darum glaube ich gerade, dass die Lektüre muss und sollte immer ganz stark im Vordergrund stehen, auch noch meiner Ansicht nach vor dem Besuch im Anne-Frank-Haus.
Wie sehen Sie das, Herr Rösler?
Ja, sehe ich genauso. Also ich meine, diese ganzen Versuche sind natürlich, muss man auch nicht pauschal ablehnen. Man darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel in den 50ern und 60ern der große Erfolg in den USA natürlich von der dramatischen Bearbeitung des Tagebuchs herrührte, also als Theaterstück. Es gibt ja einige Fassungen als Theaterstück, gab die Filme oder gibt die auch. Das sind natürlich Möglichkeiten, das Tagebuch bekannt zu machen und diesen sozusagen eine andere Weise daran zu erinnern. Aber ich bin wie der Kollege der Meinung, also die Lektüre geht vor und sollte im Zentrum stehen.
Ich glaube auch einfach, dass Lektüre ist eine Wahrnehmungsweise, die dieser Geschichte adäquat ist. Das ist, das als Theaterstück oder als Film zu machen, das kommt dem nicht nahe, weil mit jedem Satz, den wir von Anne Frank lesen, lesen wir nicht nur diesen Satz, sondern wir lesen auch immer gleichzeitig die Leerstelle. Wir lesen immer auch gleichzeitig, dass sie nicht überlebt hat, dass sie nicht da ist, dass dieses Leben nicht gelebt werden durfte. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die in einem Film oder in einem Theaterstück nicht da ist.
Wir können ja auch noch mal ein Stückchen hören aus Ihrem Text. Dann versteht man, finde ich, eigentlich immer am besten, warum einen das noch immer so ergreift.
Samstag, 12. Februar 1944. Liebe Kitty, die Sonne scheint, der Himmel ist tiefblau, es weht ein herrlicher Wind und ich sehne mich so nach allem. Nach Gesprächen, nach Freiheit, nach Freunden, nach Alleinsein. Ich sehne mich so, nach Weinen. In mir ist ein Gefühl, als ob ich zerspringe. Und ich weiß, dass es mit Weinen besser würde. Ich kann es nicht. Ich bin unruhig, gehe von einem Zimmer ins andere, atme durch den Spalt eines geschlossenen Fensters, fühle mein Herz klopfen, als würde es sagen, erfülle doch endlich meine Sehnsucht. Ich glaube, dass ich den Frühling in mir spüre. Ich fühle das Frühlingserwachen, ich fühle es im ganzen Körper und in meiner Seele. Ich muss mich beherrschen, um mich normal zu verhalten. Ich bin völlig durcheinander, weiß nicht, was ich lesen soll, was ich schreiben soll, was ich tun soll, weiß nur, dass ich mich sehne. Deine Anne.
Das ist wirklich bewegende Literatur, oder?
Absolut. Also ich finde, da braucht's auch nicht mehr. Also das spricht für sich und das ist ja das Tolle, diese Stimme der Anne Frank, die eigentlich, also meiner Meinung nach, wirklich am intensivsten erfahren wird, wenn man liest, abgeschieden für sich, liest, dieses Buch nimmt und sich in diese Welt hineinbegibt und den direkten Kontakt mit dieser Stimme hat.
Aber gewisse Übersetzungen in andere Medien kann man sich ja, um vielleicht der jüngeren Generation näher zu kommen. Meine Tochter ist zum Beispiel über diese Graphic Novel in das Thema reingekommen, ja, die ja wirklich auch sehr gut gemacht ist.
Ja, die ist toll gemacht, das muss man wirklich sagen. Also das war eine tolle Entscheidung, Ari Fuhlmann und David Polonsky zu gewinnen, die wirklich, also das meisterhaft gemacht haben, auch grafisch absolut überzeugend. Ja, das ist eine gute Methode und es ist auch richtig, einfach alles einzusetzen, damit das Gedenken an die besondere Anne Frank irgendwie nicht verloren geht. Und ja, da wird es sicher noch mehr geben, also Filme oder was weiß ich.
Es ist halt immer eine Gratwanderung, finde ich, denn es ist so, dass wenn ich durch den Einsatz anderer Medien, anderer Mittel jemanden dazu gewinnen kann, sich damit zu beschäftigen, dann finde ich, ist das dadurch auch gerechtfertigt. Ja, es gibt ja Kritik eben auch an, durchaus auch zum Beispiel an Ausstellungen, die dann vielleicht zu simplifizierend sind. Oder man könnte natürlich genauso auch die Graphic Novel kritisieren, finde ich falsch, weil das alles als Spuren sind, die da gelegt sind, die den Weg dann doch irgendwie vielleicht zu der Lektüre legen können. Und solange das gewährleistet ist, finde ich das alles richtig und sinnvoll, solange das nicht irgendwie hermetisch irgendwie nur abgehoben als für sich selbst existierend ist.
Und dass diese, dass Anne Frank auch die Frage, die ja eh groß und wichtig ist, wie Gedenken, Aufklärung mit Popularität zusammengeht, so stellt, ist ja auch ein wichtiges Erbe, oder?
Ja, unbedingt. Ich kann nur kurz erzählen, meine 10-jährige Tochter zum Beispiel liest gerade dieses Graphic Diary. Und natürlich mit 10, da ist man wahrscheinlich noch nicht so weit, dass man das Tagebuch selbst lesen würde. Das kommt dann wahrscheinlich in 2-3 Jahren. Und das, ich beobachte, ich habe es natürlich aus dem Verlag mitgebracht, es liegt zu Hause rum und sie hat sich's geschnappt und liest jetzt darin. Und das finde ich dann schön, weil ich glaube, auch als erster Zugang dazu ist es ja eigentlich schön.
Alexander Rösler vom Fischer Verlag und Joachim von Zeppelin vom Sezession Verlag. Vielen Dank, dass Sie mich beide hier durch die Stunde begleitet haben.